Alles außergewöhnlich. Mein Podcast rund um Aufklärung, Beruf, Freizeit, Leben und Kreatives. Wie es ist, blind durch die Welt zu kommen, erzähle ich euch in meinem Podcast. Habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast und ja, ich bekenne mich schuldig, ich bin Fan der alten Bekannten. Es ist der Björn, der Bassist der Band. Mit dem spreche ich, wie kann es anders sein, unter anderem über Corona, über auch ein bisschen seiner privaten Sondersituation im ersten Lockdown. Und natürlich über deren vor kurzem erschienenes Album Bunte Socken. Einstiegsplatz 14 in den deutschen Albumcharts. Eine hammer, mega geile Leistung, wenn man mal bedenkt, dass die Jungs keinerlei Werbung machen konnten oder so gut wie keine Werbung machen konnten, dass alles über Social Media ablaufen musste. Respekt, ihr fünf! Normalerweise würden die Jungs eigentlich jetzt gar keine Zeit für mich haben, denn sie würden normalerweise auf Tour sein und mordsmäßig viel zu tun haben. Denn ich glaube, so Herbst, Winter ist deren Hauptgeschäftszeit. Umso mehr freut es mich, dass Björn sich Zeit genommen hat für mich. Ich habe mit ihm sehr lange plauschen dürfen. Nochmal danke dafür. Solltet ihr meinen, dass mich das Interview zu Tode gelangweilt hat und ich mich vor Langeweile schlafenderweise in meinen Bürostuhl zurückgezogen habe? Nein, das habe ich nicht. Anwesend war meine Hundedame Wespe. Die hat das Ganze so entspannend gefunden und auch sehr unaufgeregt, dass sie gedacht hat, ich halte jetzt einfach mein Mittagsschläfchen. Aber hört selbst, was wir besprochen haben, wie es dem Björn geht, wie es alte Bekannt geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, Björn.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist. Bei Alles Außergewöhnlich, meinem Podcast rund um Aufklärung, Freizeit, Leben und was sonst noch so dazu gehört. Denn ich habe mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, sozusagen die Menschheit ein bisschen aufzuklären, was es heißt, als Blinde durch die Welt zu laufen. Und ja, das mache ich jetzt seit September, kann man sagen. Und klar, es geht dann halt auch mal um Freizeitaktivitäten, kann es gehen. Ich hatte jetzt halt auch mal was, weil mich viele fragen, wie machst du das in der Küche und so. Das habe ich dann auch mal anhand eines Brotes, Premiere, was ich noch nie gebacken hatte, gemacht. Habe dann einfach sozusagen meine Technik daneben gelegt und habe dann auch die ganzen quatschenden Dinge wie sprechende Küchenwaage und auch meinen Thermomix rödeln lassen, wobei ich das Schlimmste den Hörern erspart habe, denn wenn der mal so eine Minute lang malt, dann ist das schon ein Mordskrach.
Ja, ich habe ja auch gerade einen Laufen gehabt. Das war echt ein Riesenkrach, das Ding. Schön wie er ist, aber er macht halt auch einen Haufen Krach.
Muss sagen, Prep and Cook ist leiser. Passt mehr rein. Also, wie geht's dir jetzt und wie war es im März für dich? So, ich meine, wir haben uns ja am 8. März noch gesehen.
Ja, und, kurz vorher, ne?
Ja. Ja, und ich glaube, also ich würde mal so aus dem Bauchgehaus sagen, war ich wahrscheinlich tatsächlich die Letzte mit der, also Fremden sozusagen wahrscheinlich, mit der du gesprochen hast, oder die Vorletzte. Und dann stand ich mit dem Ingo noch Muttersee allein im Foyer und ja, dann ist man nach Hause gefahren. Jeder hat gedacht, gut, okay, Corona ist ernst und ja, aber dann kam alles anders, ne?
Ja, also Friedrichshafen war ja, wenn ich mich richtig erinnere, das muss doch nur der 8. März gewesen sein oder sowas in der Richtung.
Ja, genau, das war der 8. März.
Naja, hab ich so gut in Erinnerung, genau. Und dann, da war es ja schon so, dass man auch im Saal gesehen hat, dass irgendwie weniger Leute da, als ich eigentlich eine Karte gekauft habe. Das heißt, man hat da irgendwie gemerkt, okay, das wird nicht mehr spurlos an uns vorübergehen, aber man hat die Dimension trotzdem noch nicht so richtig absehen können. Ne? Und dann 4 Tage später, am 12. März, haben wir tatsächlich dann unser allerletztes Konzert gegeben. Und nächsten Tag war dann alles gestrichen und dann kam ja auch schon irgendwie der komplette Lockdown. Ja, das, als wir uns unterhalten haben, war es noch irgendwie, man wusste noch nicht so richtig, irgendwie, was werden wird und was nicht, aber man hatte natürlich schon so eine komische Vorahnung. Ja, ich meine, so richtig viel verhindert hat sich mittlerweile nicht, ne? Außer dass man, also zumindest was die Ahnung angeht, sage ich mal. Also man, klar, man weiß ein bisschen mehr über die Krankheit, man weiß irgendwie so ein bisschen mehr, was es mit dem einen Menschen macht und mit dem anderen eben nicht. Aber man weiß zum Beispiel, bin ich jetzt genauso schlau, was eigentlich meine berufliche Zukunft angeht, wie wir das noch im März gewesen sind. Beziehungsweise hat man vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr Angst, weil im März hat man gedacht, naja, gut, das wird jetzt vielleicht, keine Ahnung, wie viele Wochen sein und dann wird alles in Normalität zurückkehren. Und jetzt haben wir es fast 8 Monate, nee, 8 Monate später und oder 7 Monate, ich kann nicht mehr rechnen, 8 Monate später. Und im Grunde wissen wir noch nicht, wann wir wieder normal auftreten dürfen als Künstler. Ne? Aber das ist schon alles sehr, sehr eigenartig. Und das macht einen mitunter mürbe, natürlich. Da gibt es einfach Tage, an denen man, ja, sagen wir mal, momentan nicht so richtig Lust hat aufzustehen, weil man eigentlich nicht so richtig weiß, wofür. Und dann ja, hilft es, wenn man, so wie ich jetzt, irgendwie einen kleinen Sohn hat, der einen aber zwingt, aufzustehen, weil er sagt, hier, ich bin ein halbes Jahr alt, kümmere dich.
Ja, so geht's mir mit meiner Wespe, die muss halt auch jeden Tag vor die Tür und die sagt auch, hey, ich muss mal aufs Klo, ne? Aber ja, dein Sohn wurde ja eigentlich, kann man ja sagen, mitten im Lockdown geboren, ne? Das war mit Sicherheit auch kein Spaß, weil normalerweise geht man ja in freudiger Erwartung ins Krankenhaus und Frau hat dann auch Besuche am Krankenbett und darf ich dich da fragen, wie es da war? Ich meine, das war ja wahrscheinlich auch alles sehr steril, also noch steriler als ohnehin schon und auch mit Besuch war wahrscheinlich auch nicht gerade so.
Ja, ich sag mal so, wir haben die ganz heiße Phase, die haben wir sozusagen noch nicht erlebt. Also mein Sohn ist Ende April geboren, da waren wir also irgendwie, was weiß ich, 6 Wochen, glaube ich, im Lockdown. Da war das in den Krankenhäusern irgendwie schon ein bisschen routinierter und eingespielter, sage ich mal. Also wir haben natürlich auch am Anfang irgendwie, las man ja Nachrichten von einzelnen Krankenhäusern, die irgendwie auch komplett in den Kreis wählen, alle außer die Gebärenden und die Hebammen verboten haben. Also da durften zeitweise in Krankenhäusern die Väter nicht mehr in den Kreis wählen. Und das hat natürlich irgendwie so ein bisschen Angst gemacht. Aber wir hatten immer im Hinterkopf, weil eigentlich war der Geburtstermin bei uns Ende Mai.
Hui.
Da dachten wir, okay, bis dahin wird das wohl alles irgendwie wieder so ein bisschen lockerer sein. Und dann kam unser Sohn nach 4 Wochen früher. Aber es war trotzdem schon okay. Also ich sag, es gab so ein paar Punkte, wo es schwierig war. Also zum Beispiel, wir sind relativ spät unter heftigen Wehen schon ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie tatsächlich an dem Eingang vom Krankenhaus, an dem Haupteingang, meine Freundin dann quasi reingelassen, aber mich an irgendeinen Hintereingang verwiesen.
Boah.
Da wurde mir dann irgendwie noch Fieber gemessen oder weiß ich nicht alles irgendwie, da musste ich noch warten, weil es auch irgendwie noch relativ früh am Morgen war und das war natürlich scheiße, weil wir da irgendwie kurz mal getrennt waren. Das war irgendwie nervig, das wäre jetzt normalerweise, glaube ich, nicht passiert. Aber ansonsten, ja, ich meine, im Krankenhaus, die Krankenschwestern und Ärzte, die sind gewohnt, Mundschutz zu tragen, ne? Und bei uns hat tatsächlich niemand drauf also wir wurden nicht verpflichtet, einen Mundschutz im Kreis zu tragen. Das war eigentlich gar nicht das Ding. Und ja, stimmt, die erste Nacht war meine Freundin mit dem Kleinen noch auf der, da waren die auf der Frühchenstation und da waren tatsächlich keine Väter oder keine Angehörigen erlaubt, aber sie ist schon am zweiten Tag dann, also am ersten Nachgeburtstag, auf die normale Babystation verlegt worden und da war alles ganz normal Besuch erlaubt und wir hatten dann auch sogar ein Familienzimmer und...
Ach, sehr schön.
Also da musste man nur auf dem Flur dann irgendwie, wenn man da lang gegangen ist, da musste man irgendwie Mutter sagen, aber sonst bei uns im Zimmer hatten wir dann einfach noch 2 Nächte, haben wir da zusammen verbracht und dann sind wir ja auch schon nach Hause. Also von daher war das jetzt gar nicht so...
Ach Gott sei Dank, ich meine, das, ja. Boah, weil da haben wir nämlich noch gedacht, Jesus, in der Situation noch ein Kind kriegen, das macht keinen Spaß.
Ja, das
Gott sei Dank. Wie erlebst du...
Jetzt halt so ein bisschen schade ist, dass man natürlich diese ganzen normalen Angebote wie Rückbildungskurse, Babyschwimmen, was weiß ich, das hat jetzt über den Sommer alles so ein bisschen stattgefunden, aber das ist natürlich jetzt alles auch wieder eingestampft. Ne? Und ich sag mal, so ein Kurs, den kann man vielleicht noch online vom Rechner machen, aber so Babyschwimmen ist schwierig.
Du kannst du schlecht in die Badewanne packen, ne? Ja, ja. Mach mal. Also, wie erlebst du die Menschen jetzt? Sind die eher, erlebst du die eher freundlicher oder eher unfreundlicher als noch am Jahresanfang? Weil viele sagen, boah, die Menschen, die sind so aufgeheizt, also die ganze Situation ist so aufgeheizt und jeder rennt nur noch seinem eigenen Zeug hinterher. Und
ja, ich habe da tatsächlich, spüre diesen Wandel auch. Also ich habe gestern erst mit jemandem darüber gesprochen. Am Anfang von Corona hatte man schon, also sagen wir mal so richtig so die ersten vielleicht 2 Wochen, das Gefühl, ja, das ist irgendwie jetzt eine Sondersituation und dann müssen wir alle zusammenrücken und alle zusammenhalten, dann überstehen wir das irgendwie und der eine passt auf den anderen auf und dann haben wir das Ding irgendwie schnell gewuppt, so nach dem Motto. Also so habe ich das empfunden am Anfang. Es waren viel Nachbarschaftshilfe und ne, die einen Jugendlichen sind für die Älteren einkaufen gegangen, ich überall Zettel an Laternenpfahlen und so Fählern gesehen, wo Leute eben gesagt haben, hier, wir bieten unsere Hilfe an. Und das hat sich irgendwann dann jetzt geändert. Ne? Ich merke auch irgendwie einen tiefen Graben und Riss in der Gesellschaft, kann man fast schon sagen.
Ja.
Zwischen den, ja, es ist alles auch so plakativ. Ne? Man kann das irgendwie dann so grob umschreiben in Corona-Leugnern und wie nennen sie es denn, Systemschafen. Zwischen denen ist also so ein tiefer Grab irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, man kann da momentan auch, das ist nicht so richtig ein Ankommen irgendwie, ja, also da sind Meinungen auch irgendwie verbohrt und also von Gemeinschaft, ja, also jeder für sich irgendwie in seiner Blase, ne, aber nicht mehr so das große Miteinander, also da bin ich auch höchstgradig irgendwie verstimmt, was das gesellschaftliche Klima angeht, aber ja.
Welche Medien hältst du denn eigentlich für seriös? Ich meine, wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, ich meine, der Björn hat mal auf der Seite gearbeitet, der war mal im Radio und hat, ich glaube, schlechte Nachrichten verzapft. Ich meine, Nachrichten gelesen, gell? jetzt hört man ja halt alles Mögliche. Ich habe Menschen im Bekanntenkreis, die informieren sich ausschließlich über die sogenannten Alternativmedien und dann guckt man Tagesschau oder was auch immer oder liest irgendwelche herkömmlichen Tageszeitungen und regt sich dann nur auf und ja, wem kann man denn da noch glauben?
Ja, also ich, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich finde aber auch, also mein Glauben an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch an irgendwie Printmedien Radio, das ist nach wie vor da. Also ich kann einfach nicht verstehen, wie man auf die Idee kommt, dass die gesamte Medienlandschaft quasi gekauft und gelenkt ist. Ich kann diesen Gedanken beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wer soll das machen? Wer soll das tun? Da arbeiten so viele Menschen bei den hunderten Zeitungen und Zeitschriften, die wir in Deutschland haben, bei den ganzen Fernsehsendern, bei den ganzen Radiosendern. Also da arbeiten ja, was weiß ich, viele Leute da beschäftigt sind, wer soll die denn alle schmieren? So nach dem Motto, ne? Also das ist doch, was für, also wie kann man so einer, wie kann man Menschen so eine Verschwörung vorwerfen? Das muss doch jemand klar sein. Selbst in jeder kleinsten Verschwörung ist doch irgendwo mal jemand gekommen und hat gesagt, so hier, ich bin ausgestiegen und ich verrate euch jetzt mal, wie das alles ist. Ich habe nichts gelesen davon, dass irgendjemand behauptet hat, ich habe beim öffentlichen Rundfunk gearbeitet und jetzt sage ich euch mal, wie wir nämlich alle irgendwie gesagt kriegen, was wir senden sollen. Das ist doch Bullshit, oder hast du da schon was gehört?
Ich habe davon noch nichts gehört, nein.
Und wie kann man, also, ich verstehe nicht, wie man, also, ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich einfach nicht. Und ich halte mich für einen halbwegs intelligenten Menschen, aber das erschließt sich mir einfach nicht, wie man so unsere Medien quasi pauschal irgendeiner Verschwörung, wie man denen sozusagen eine Verschwörung herauf sagt. Das kann ich kann es nicht verstehen.
Also ich meine, wenn man den Querdenkern so zuhören würde, ja, also ich habe da auch eine Freundin, die bekennt sich zu den Querdenkern. Ich persönlich halte das für, sagen wir mal vorsichtig, ich weiß, dass sie zuhört, kritisch.
Also mich hat noch keiner irgendwie überzeugt. Ja, ich sehe ständig irgendwie Links auf Facebook und Instagram zu immer den gleichen Videos und immer den gleichen Medien. Und dann guckt man sich mal an, okay, wer steht jetzt dann hinter dieser Zeitschrift oder wer steht hinter dem Video? Und dann denke ich mir so, ja, hä? Also da ist doch die Kritik, also ich verstehe es wirklich einfach nicht, da ist doch die Kritik vorhergesehen. Ja, also gerade wenn dann auch irgendwie, wie oft man auch auf gewisse Seiten von irgendwelchen österreichischen, in Anführungsstrichen, Alternativzeitungen geleitet wird und dann liest man sich durch, welcher Partei die nahe stehen in Österreich und man denkt sich so, ja, und dann behauptet ihr trotzdem wieder, ihr würdet keinen Nazis hinterherlaufen, das ist so Bullshit. Und die Leute behaupten ja, sie würden sich umfassend informieren und wären kritisch, aber sie sind ihren eigenen Medien gegenüber nicht kritisch und das kriege ich dann wieder nicht. Wie kann man kritisch sein, ohne kritisch zu sein? Also es ist, ich finde es ganz, ganz eigenartig.
Ja, das finde ich halt eben auch. Ich finde es halt extrem auch, ja, also extrem einseitig und ich finde es selber halt auch so schade, dass man da so sich aneinander hochschaukelt und aufwiegelt und sich gegenseitig ausbremst, ja. Ich meine, ich sag mal so, dieses Thema mit dem Ausbremsen, das ist ja halt irgendwie so ein Ding, das habe ich als Blinde ständig, weil sobald ich irgendwo frage, hier hast du mal einen Job für mich oder so, also weil man sich jetzt bewirbt, ja. Ja, wie geht das jetzt und was auch immer. Und also jeder schreit nach Inklusion. Da schreit jeder. Und jetzt sind wir aber ja alle mal ausgebremst. Und da geht es uns ja allen irgendwo gleich. Ich meine, du siehst ich nicht, aber du darfst nicht arbeiten. Im Moment arbeite ich nicht. Ich muss jetzt noch auf eine Umschulungsmaßnahme warten, die jetzt dann auch demnächst beginnt, aber also das heißt, der eine hat sein Päckchen, der andere hat sein Päckchen und ja, wie erlebst du das? Ich meine, ausbremsen aus, ja, wir haben es ja schon gesagt, ne, aus freiem Fall quasi von 100 auf 0.
Genau, also ich, ne, also es ist schon irgendwie unbestritten, dass wir momentan in einer wahnsinnig schwierigen Zeit leben, die wir so irgendwie, zumindest alle die, die wir jetzt quasi am Leben sind, so auch noch nicht erlebt haben. Also wenn man es irgendwie einmal gerne vergleicht mit einer spanischen Grippe,
ja.
Hat die sozusagen ja kaum einer, der noch lebt, erlebt. Das heißt, die Situation ist für alle vollkommen neu und es gab, und das muss man vielleicht eventuell gewissen Stellen vorwerfen, nicht so richtig, also Vorkehrungsmaßnahmen oder so. Ne? Man hat ja irgendwie davon gehört, dass keine Ahnung, Couchspeicher in Deutschland nicht mehr alle voll sind und so weiter, um irgendwie auf genau so eine Lage vorbereitet zu sein. Aber gut, ich meine, ja, man kann ja auch nicht wahrscheinlich immer auf alles vorbereitet sein. Und ich möchte auch wirklich im Leben gerade momentan kein Politiker sein. Ich möchte nicht entscheiden müssen, wem ich gerade irgendwie seinen Job klaue und wem nicht. Und dabei im Hinterkopf ja aber zu haben, ne? Also ich finde es auch irgendwie, also wie man der Politik vorwerfen kann, oder im Hinterkopf haben kann, sie würden irgendwas aus Absicht tun, um irgendwie die Wirtschaft in diesem Land gegen die Wand zu fahren. Ich verstehe es nicht. Ja, sondern ich gehe einfach weiter davon aus und möchte auch den Glauben nicht daran verlieren, dass alle Maßnahmen, die ergriffen werden, die sind ja zum Wohle der Gemeinschaft. Ja, und das ist ja auch das, wo wir Künstler sagen, oder zumindest die meisten von uns, das machen wir natürlich und wir verstehen das und wir machen das gerne. Das Einzige, was wir sozusagen kritisieren, ist, dass wir nicht entscheidend von der Gemeinschaft und das natürlich in Vertretung des Staates sozusagen dafür quasi aufgefangen werden, ne? dass wir unseren Beruf zum Wohle der Gemeinschaft nicht ausführen dürfen, muss die Gemeinschaft natürlich dann sagen, okay, dafür greifen wir euch unter die Arme. Und das funktioniert noch nicht und das kritisieren wir. Aber wir stellen ja nicht das gesamte System in Frage. Also natürlich finde ich jetzt diesen Lockdown light, irgendwie wie der jetzt im November ist, das finde ich nicht so richtig eine runde Sache und da finde ich auch, hat sich irgendwie die Bundesregierung und unsere Länderchefs haben sich da nicht so einen riesen Gefallen mitgetan, finde ich aus meiner Sicht, dass man irgendwie sagt, Gastronomie und Theater. gerade auch, also die Leute, die vor allem ja im Sommer Hygienekonzepte erarbeitet und investiert haben, damit irgendwie Sachen regelkonform stattfinden können, dass man die jetzt ausbremst und alle anderen mehr oder weniger, also wer im Einzelhandel hat sich denn um sowas gekümmert, finde ich, ja. Also ich habe mich immer in einem Theatersaal im Sommer sicherer gefühlt als beim Rewe um die Ecke, ja. Und genau der darf aber weiterhin aufmachen.
Ja, ja, ja.
Klar, ich meine, wir müssen uns alle irgendwie unsere Nahrungsmittel kaufen, also Rewe soll auch irgendwie offen haben.
Ja, natürlich.
Aber ich weiß nicht, warum der H&M offen hat und warum der Pimki offen hat und irgendwie, ne, so. Also das verstehe ich halt nicht ganz, wenn dafür aber Theater, die ein schlüssiges Hygienekonzept haben, irgendwie zu sind. Das finde ich irgendwie, das ist einfach nicht so richtig gerecht. Auch trotzdem würde ich da ja niemanden irgendwie eine Böswilligkeit vorwerfen, der das entschieden hat. Ja, also da hat ja niemand gesagt, komm, lass uns mal die gesamte Kultur zerstören, weil da haben wir jetzt gerade mal Bock drauf. Nein, wir machen das irgendwie, damit nicht so viele Leute zusammenkommen und auf einem Haufen sind. So, dass irgendwie dieser Virus eingeht.
Ich meine, ihr habt euch ja mit Sicherheit auch extrem viele Gedanken gemacht, wie so ein Hygienekonzept aussehen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr, wenn ihr jetzt hättet touren dürfen, wahrscheinlich auch euren Afterglow erstmal aussetzen würdet. Oder ja, also wie habt ihr...
Da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen, weil wir durften ja nicht touren. Und wir haben gesagt, irgendwie, wenn irgendwo ein Konzert stattfindet, dann unterhalten wir uns dann, wie wir das mit dem Afterglow halten. Also da haben wir uns tatsächlich, dadurch, dass ja relativ schnell klar war, wir spielen halt so gut wie gar nichts oder tatsächlich gar nichts. Wir sind ja nicht ein einziges Mal aufgetreten jetzt seit 12. März.
Ja, da sind wir dann schon beim Thema Studio. Was sind denn so deine Aufgaben während eines Kreativblockes bzw. während der Studioproduktion, also während der CD-Produktion?
Ja, also das ist relativ einfach gesagt. Während eines Albums ist meine Aufgabe, den Bass einzusingen und dann hat sich das damit auch erledigt. Ich gehöre ja sozusagen nicht zu den kreativen Musikschaffenden in dieser Band, sondern meine Aufgaben liegen ganz klar woanders und deswegen ist so Kreativ- und Studiozeit für mich jetzt nicht großartig was, wo ich stark involviert bin.
Wie läuft denn so eine CD-Produktion überhaupt ab? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also seid ihr dann grundsätzlich alle gemeinsam? Also jetzt mal so, wenn man jetzt von normalen Verhältnissen ausgeht und jetzt nicht Corona ist, seid ihr denn trotzdem immer alle da oder sind denn nur die Beteiligten da, die an dem Tag auch sozusagen ihren Part einsingen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also in Vor-Corona-Zeiten sozusagen war es schon in den meisten Fällen so, dass irgendwie mehrere Leute im Studio waren, wenn da irgendwie aufgenommen worden ist, weil ja jeder immer noch mal irgendwie einen Input geben kann, irgendwie 6 Ohren hören mehr als 2 und so, ne? Das ist ja auch alles irgendwie, gilt ja auch dafür. Aber es ist sozusagen kein Zwang, dass man sagt, wir können jetzt nur aufnehmen, wenn alle da sind oder so. Wichtig ist in den meisten Fällen, dass sozusagen der Komponist eines Titels irgendwie da ist, wenn so ein Song aufgenommen wird, weil der natürlich irgendwie dann natürlich auch ein Mitspracherecht hat neben dem Produzenten. Also das sind eigentlich in der Regel sind schon mindestens 3 Leute da. So kann man das eigentlich sagen. Und so war es jetzt in Corona tatsächlich auch. Also ich bin halt außen vor gewesen. Einerseits sozusagen ja auch wegen meines Sohnes, wegen der Geburt. Und dann war ich jetzt irgendwie länger krank im Sommer. Deswegen war ich da tatsächlich einfach nicht so oft im Studio. Aber die anderen 3, Clemens, Ingo und Dan, die waren so gut wie immer zusammen.
Macht ihr denn da quasi eine 5-Tage-Woche draus? Oder ist das denn wie, ist das denn egal, ob Wochenende oder Alltag? Oder habt ihr dann auch gesagt, gut, okay, wir machen die Sessions von jetzt gerade Montag, Freitag, weil Wochenende hat jeder auch familiäre Verpflichtungen oder?
Ja, genau, also das ne? Also da haben wir ja so ein, sagen wir mal, so ein verschobenes Wochenende. Aber das hat man jetzt quasi den normalen Verhältnissen angeglichen. Genau aus dem Grund, dass man dann sagt, naja, dann hat man mal die Chance, das Wochenende quasi auch wirklich zu Hause zu verbringen. Also ist tatsächlich meistens Montag bis Freitag irgendwie und dann ist so eine Standardzeit bis so 11 bis irgendwie so 8 oder sowas. Ist irgendwie so standardmäßig eigentlich.
Okay, und das sind ja eigentlich auch nette Arbeitszeiten, oder?
Ja, das kommt ja auch immer darauf an, ne? Also ich meine, für die Leute, die in Köln bzw. in Bonn wohnen, die fahren ja auch eine Stunde ins Studio und so.
Ja gut, dann bist du auch erst um 9 zu Hause, ne?
Muss man ja auch noch mit einrechnen, ne? Also ich meine, und dann, ja, von uns gehört jetzt keiner zu denen, die sagen, hey, ich freue mich, wenn ich um 5, 6 aufstehe. Von daher, alles klar, die mit den Kids und Schuldienst und so, die müssen das natürlich trotzdem, aber dann kann man das nämlich in Ruhe machen, irgendwie die Kids fertig und in die Schule bringen und dann kann man selber nochmal frühstücken und dann fährt man halt irgendwie los ins Studio. Also ich, das ist schon irgendwie eine ganz okay Zeit.
Also ich finde, um 5, 6 aufstehen, das gehört ja auch verboten. Ich meine, das müsste sich echt der Tierschutz für interessieren. Aber ja, genau. Ihr habt das Album Bunte Socken rausgebracht und auf Platz 14 ohne jegliche, fast ohne Werbung. Erst nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dafür.
Ja,
Wahnsinnsleistung. Wie kommt man aber bitte auf den Namen Bunte Socken?
Also tatsächlich muss man so eine Promotion für so eine CD, die beginnt doch tatsächlich relativ zeitig. Ja, also ich sag mal, dadurch, dass dann auch ja immer eine Tour dazugehört normalerweise und dann unsere Konzerte ja so gut ein Jahr im Voraus quasi schon festgemacht werden, müssen dementsprechend mit viel Vorlauf brauchen dann Veranstalter immer gerne irgendwie einen Namen. Und also wenn es nach uns gehen würde, ne, dann würden wir uns wahrscheinlich 3 Tage vorher irgendwie einen Namen ausdenken, aber so muss man das immer relativ zeitig machen. Das heißt, auch diesmal mussten wir den Namen, haben wir glaube ich im Januar oder Februar mussten wir den festlegen für ein Album, was ja irgendwie geplant war für Oktober, November. Und dann ist es bei uns meistens so, wir gucken uns irgendwie an, was gibt es bis dahin irgendwie für Titel, von denen man schon weiß, dass sie sehr wahrscheinlich aufs Album schaffen. Und dann, also weil wir das immer ganz schön finden, wenn dann entsprechend der Titel sozusagen auch auf der CD dann ist. Und da fanden wir tatsächlich von der Aussage her dieses bunte Socken eigentlich ganz nett, irgendwie zu sagen. Also einerseits ist es ja sowieso so ein Trend, ne? Also das sieht man ja immer mehr, als Leute halt so bunte Socken tragen.
Ah, echt? Okay.
Ja. Ach so, ja. Mit wem rede ich? Das hätte ich mir natürlich nicht.
Alles gut. Aber okay.
Du wirst es nicht so gesehen haben, das stimmt. Aber nein, tatsächlich ist das vor allem, also es gibt so eine Vorreitermarke, Happy Socks, die haben da ganz schön viel sozusagen auf den Markt geschmissen. Und das, mit ganz vielen Motiven und wieder mutigen Farben und so weiter, wird ganz viel gearbeitet. Und da ja auch der Trend zu kurzen Hosen sozusagen in der Mode da ist, nimmt man von den Socken eben auch mehr wahr. Und wahrscheinlich hat man deswegen auch gesagt, komm, wie wäre es denn, wenn wir einfach den Socken mal so ein bisschen Augenmerk machen. Also das heißt, ein Trend auch in der Mode.
Okay.
Vielleicht der total modische und trendige Band haben gesagt, ach komm, das greifen wir auf. Und die Aussage, die ja auch in dem gleichnamigen Song ist, die ist halt irgendwie, finde ich, auch ganz schön zu sagen, irgendwie, es ist doch egal, was ich für Laune habe, aber ich ziehe mir einfach bunte Socken an und dann kann mir einfach nichts passieren, dass sie wie so eine Art Schutzschild sind.
Ja.
Ich weiß, ich habe schöne bunte Socken an, also lasst mich doch alle mit eurer schlechten Laune in Ruhe, ich habe gute Laune.
Ich meine, das Album ist wirklich...
Genug zu dem, dass man ja irgendwie auch immer sagt, wenn Leute frisch verliebt sind für das erste Date oder so, dann ziehen die sich schicke Unterwäsche an. Einfach, ja. um sich so ein bisschen sexy, ein bisschen schön zu fühlen. Und so finde ich das eigentlich mit den Socken irgendwie auch ganz nett.
Ah, okay, so kamt ihr also darauf. Ich meine, das Album ist wunderschön geworden. Also, ich wüsste auch nicht, welches Lieblingslied ich wählen würde. Ich glaube, ich habe da 4 oder 5 davon. Also, ja, welches, ich meine, im Moment lebt man ja auch irgendwie so mit Verzicht und was auch immer, auf alles Mögliche. Welcher Verzicht ist für dich am schlimmsten, wenn man jetzt mal abgesehen davon vom Geld und von der Bühnenabstinenz ausgeht?
Was sozusagen Corona mit sich bringt?
Ja.
Ja, ich bin tatsächlich, also einerseits, ne, ich habe gerade irgendwie extrem viel Freizeit, aber ich kann die halt nicht nutzen. Also das ist halt so ein bisschen schade. Als Künstler, der viel auf Tour ist, wünscht man sich immer, man hätte Zeit zu Hause, um irgendwie Freunde zu treffen und Familie zu treffen und mit denen Zeit zu verbringen. Aber genau das ist ja irgendwie momentan verboten. Und dann ist es nochmal schwieriger für mich, der in Köln lebt, aber in Berlin seine Familie und viele gute Freunde auch hat, dass ich da halt, also ich hätte die Zeit, aber es ist ja gerade nicht angebracht, privat zu bleiben. Und das finde ich tatsächlich den größten Verzicht, dass ich irgendwie denke, ich sitze zu Hause, habe viel Zeit, kann aber irgendwie zum Beispiel meine Großeltern nicht sehen, die Mitte 80 sind. Weil man ja sagt, also gerade noch am Anfang des Jahres hat man ja gesagt, dann müssen die Risikogruppen schützen und so weiter. Und dann waren wir einmal, also ich habe die jetzt seit Corona, habe ich die einmal im Sommer gesehen, um sozusagen meinen Nachwuchs vorzustellen und seitdem schon wieder nicht mehr. Und das finde ich tatsächlich was ich sehr, sehr doof finde. Ja.
Ja, das geht mir genauso, weil ich selber wohne in Singen, also am Bodensee, und meine Eltern, die wohnen im Landkreis Göttingen, und meine Großeltern, die sind dann auch mal irgendwann ins betreute Wohnen gezogen. Das heißt, die wohnen auch gar nicht mehr im Ort. Das haben sie früher mal. Aber ich war dieses Jahr das erste Mal im Leben, glaube ich, noch kein einziges Mal in Niedersachsen. Ich war im Januar bis Anfang März oder Ende Januar bis Anfang März war ich in der Reha im Schwarzwald. Da habe ich so gar nichts mitbekommen, und als ich dann nach Hause kam, war es dann so, huch, was ist hier los? Neue Weltordnung oder was oder wie? Weil so in so einer Reha ist man dann ja auch so ein bisschen wie unter so einer Käseglocke. Ja. Und ich so, oh, was ist hier los? In der Reha hatte ich... Bitte? Doch, klar, der Trasch und der Flurfunk. Ja. Und der Rasch am... Und der Rat vor irgendwelchen Therapieräumen oder so. Wie irritierend sind für dich diese jetzigen Hygienemaßnahmen? Also ich meine es in der Innenstadt, weil mir sagen immer wieder Menschen, also mich fragen immer Menschen, ja, für sie ist das ja jetzt doppelt schwer und so. Und tatsächlich, jetzt im Moment habe ich, wenn ich durch die Innenstadt laufe, nur das Gehör. Weil die Augen das ist eh fertig, aber sonst hätte ich ja immer noch die Nase. Das heißt, wenn ich jetzt zum Bäcker möchte oder zum DM oder so, dann schnüffel ich ja immer, weil wenn die Türe aufgeht, dann hat man ja auch immer den dementsprechenden Geruch und der ist jetzt ja auch weg. Und da sagen halt viele, oh, wie machen sie das bloß? Und ich muss mir dann halt immer so, ich sage mal, ich muss mir ein halbes Nasenloch freilegen, weil sonst wird es nichts, ja? Oder ich lasse...
So, oder?
Ja, gebe ich zu. Also ich muss halt immer gucken, dass ich irgendwie ein Nasenloch wenigstens frei habe, wenn ich draußen bin. Oder ich muss sagen, hey, kannst du mich bitte mal dahin bringen? Weil ich habe ganz tolle Menschen zum Beispiel in der Apotheke, wo ich dann öfters mal hin muss. Und wenn ich dann von dort aus noch halt eben zum Bäcker möchte, der da gerade um die Ecke ist, dann frage ich schon mal, können Sie mich da kurz hinbringen? Weil die müssen ja sowieso zu einem Eingang rein und zum anderen wieder raus oder so, ne? Und dann sagt er, ah, kommen Sie her, ich bringe Sie gerade hin. Also...
Und dann schwierig mit dem offiziell mit dem Sicherheitsabstand, ne? Wenn man dich irgendwo quasi hinführt, das kann man ja nicht auf 1,5 Meter Abstand machen.
Nein, und da muss ich sagen, ich bin... Und ich weiß, das ist natürlich auf der einen Seite sehr, manche sagen unvernünftig, fahrlässig, ich nenne es wie du willst, aber ich muss sagen, ich bin unseren Singenden wirklich, wirklich, wirklich dankbar. Die sind so toll. Manche können wahnsinnig gut, ich habe festgestellt, manche können wahnsinnig gut erklären, was sie sonst im normalen Leben nicht so tun. Oder sie schnappen sich mich trotzdem und sagen, hey, komm, ich nehme sie mit und ich lasse mich jetzt, also normalerweise mache ich das halt immer so, dass ich mich bei den Menschen einhänge, wenn ich mich führen lasse, weil die meisten sind größer als ich, weil mit einer Körpergröße von 1,55 Meter ist das dann meistens, also müsste ich mich jetzt beim Dan einhängen, hätte ich echt Probleme. Und weil da hätte ich, glaube ich, irgendwann mal einen lahmen Arm, wenn ich bei dem am Ellenbogen hängen würde. Und deswegen, aber trotzdem, aber wenn er mich unterhaken würde, hätte ich das Gefühl, ich wäre ihm im Pflegeheim so, was, so, ich stütze sie mal eben so, der Treppe runter, so. Das ist denn nicht ganz so toll, weil dann komme ich nämlich nicht auf die unterste Stufe. Aber im Moment mache ich es tatsächlich so, dass ich mich nicht einhänge, sondern also dass ich die Leute sich bei mir einhängen lassen. Weil das dann müsst, dann können die auch entscheiden, möchte ich Handkontakt oder möchte ich den nicht. No, und das ist halt auch so eine Geschichte, wo ich dann sage, ja. Das dürfen die dann entscheiden.
Jeder für sich selber eigentlich entscheiden, ne? Was er irgendwie, also in Anführungsstrichen, ein Risiko
Genau.
auch, also ich sag mal, eine Erkrankung wäre für dich ja dann auch doof, weil das ja doch bei vielen dann Symptomen mit Geruchs- und Geschmackslosigkeit zusammenhängt.
Oh
Ne?
ja.
Das wäre dann, wenn das dann, ich habe jetzt letztens erst wieder von jemandem gehört, und der hat irgendwie nach 3 Wochen kommt so langsam der Geruch. Aber das ist dann schon, das wäre dann eine heftige Zeit. Ne?
Oh ja. Und ich esse doch so gern. Also das wäre schlimm. War das erste Aufeinandertreffen am Anfang deiner Karriere mit Blinden ein Problem für dich? Oder hast du schon vorher irgendwie mit blinden Menschen Kontakt gehabt durch Familie oder... Ja, viele irritiert der Blickkontakt, der ja nicht da ist. Oder viele haben irgendwie so das Gefühl von wegen, also es ist faszinierenderweise so, dass man entweder als Blinder total überhöht wahrgenommen wird, also von wegen, oh, ich bewundere sie, dass sie, ich hatte jetzt gestern erst wieder so eine Begegnung, ich bewundere sie, dass sie gerade auslaufen können. Und wenn dich das auf der Straße anspringt, und ich aber im Kopf schon bei meinem Supermarkteinkauf bin, dann ist es so, wie bitte was? Weil ich, und da stand dann auch noch so grandios viel rum. Das heißt, ich war dann wirklich mit dem Gehör auf 180, weil da standen irgendwelche Fahrräder, glaube ich, und Autos, und dann ist da eh noch so eine Hecke und dann standen da noch Menschen, die sich unterhalten haben. Und dann kam ein zartes Frauenstimmchen von rechts und ich so, ich habe mich so erschrocken, ich habe gedacht, oh, was, wie bitte? Ich wusste gar nicht, was die von mir will im ersten Moment.
Also das Problem mit dem fehlenden Augenkontakt, das habe ich irgendwie nie gehabt. Ich muss sagen, dass ich trotzdem sozusagen meistens den Menschen in die Augen schaue. Lass das Gewöhnung sein, lass das aber einfach auch irgendwie, also ich fühle mich dann dem Menschen ja trotzdem irgendwie quasi im Gespräch verbundener, auch wenn ich jetzt sozusagen dann quasi ja sehe, dass er mich nicht sieht. Aber das macht für mich irgendwie keinen Unterschied. Und ich manchmal tatsächlich eher so, dass ich mir denke, ach, guck mal, wie entspannt das ist, wenn sozusagen der Gegenüber mich jetzt auch quasi ja gar nicht komisch angucken kann. Ne? Also ich meine, das geht ja auch zurück.
Genau.
Auch der Blinde kann mich ja sozusagen dann optisch gar nicht bewerten. Und das ist ja schon was, also was einem manchmal in Gesprächen ja irgendwie, was einen irritieren kann, wenn man jemand, wenn dein Gegenüber irgendwie komisch guckt, er findet irgendwie eine Stelle bei dir im Gesicht oder so, wenn du siehst, der guckt dir nicht mehr in die Augen, sondern guckt dir irgendwie, keine Ahnung, auf den Mund oder auf die Wange oder irgendwas, wo man denkt so, hey, hab ich da einen Fussel oder so nach dem Motto. Das kann ja bei Blinden nie passieren. Also ich finde tatsächlich irgendwie, ich habe auch da schon Momente gehabt, wo ich dann so auch so weit entspannt bin, mich jetzt mit dir zu unterhalten, wo wir das einfach mal irgendwie weglassen können.
Ach, das freut mich. Wenn du jetzt jemanden hast in der ersten Reihe sitzend, ist es da leichter, in dem Gesicht eines Sehenden Resonanz zu lesen oder in dem Gesicht von einem Blinden? Oder ist es so, dass einem das gar nicht so von der Bühne heraus, gar nicht von der Bühne runter gar nicht so auffällt, wer da nun, also es sei denn, man kennt sich.
Doch, in der ersten Reihe sieht man das meistens.
okay.
Das ist ganz klar, wenn du in so einem klassischen Theatersaal dich auf die erste Reihe konzentrierst, dann geht dein Kopf quasi nach unten. Und das sieht für viele im Raum dann so aus, als würdest du dir auf die Füße schauen.
Ah, ja, ja, ja. Mhm.
Also das hat einfach mit Blickwinkel zu tun. Und wenn du quasi den ersten Rang, der ist sozusagen mehr oder weniger so auf, sagen wir mal, auf Augenhöhe, dass dein Kopf gerade ist. Und dann haben einfach mehr Leute das Gefühl, quasi du sprichst mit denen. Und das deswegen ist die erste Reihe so, klar, man guckt ja immer mal wieder hin, aber die ist gar nicht im Hauptfokus. So, von daher ist mir das auch. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der, ich mache nur in bestimmten und ganz wenigen gezielten Momenten tatsächlich irgendwie so einen wirklichen Blickkontakt mit konkreten Menschen. Ich bin tatsächlich, lasse ich lieber schweifen und gucke sozusagen so eine unbestimmte Masse.
Ist es denn eigentlich, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, die Halle selber ist ja, zumindest sagen das ja viele dann meistens doch irgendwie eher nett und das Foyer auch. Und hinter der Bühne, da habe ich dann ja schon öfter von euch gehört, oh, das ist so ein bisschen lekarg und auch manchmal ein bisschen eigenwillig. Wie muss ich mir das da vorstellen? Ich habe zum Daniel schon gesagt, ist das wirklich so diese Turnhallenatmosphäre?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also wir kennen uns ja von den Konzerten aus Wilhelmshaven, ne? Und da ist gerade in dem Bahnhof Fischbach, wo wir ja mit Altbekannten spielen, das ist so ein richtiges Paradebeispiel. Da ist nämlich der einzige Raum auch, muss man sagen, Backstage, der ist unten im Keller, fensterlos.
Oh.
Damit fängt es schon mal an, ne? Irgendwie halt fensterlos ist einfach schon mal scheiße. Keller, ja, gut, ne, also man kann es auch gemütlich machen, aber da im Bahnhof Fischbach, das ist irgendwie alles gefühlt, in den letzten 20 Jahren hat sich das da keiner angeguckt und mal irgendwie ein bisschen was gemacht. Da ist jetzt keine, das ist keine Couch, sondern das sind so Theaterspiegel mit quasi, ne, das sind ja so Schmink. Aber das sind quasi ja auch nur Arbeitsplatten, die von einer Wand zur anderen gehen und dann sind da Spiegel und dann stehen da Stühle vor und dann kann man sich da hinsetzen und Däumchen drehen. Und das ist tatsächlich, also das ist wirklich so ein Paradebeispiel von einem echt nicht so richtig schönen Raum.
Ich habe schon mal was von einem Stuhllager gehört in Göttingen. Also das
ja, genau. Weil das geht nämlich normalerweise nur über die Bühne. Das funktioniert dann also sozusagen, nachdem der Einlass ist, und das ist ja meist eine Stunde vor Konzert,
ja.
Ja, kannst du nicht mehr großartig über die Bühne abgehen, musst du dich irgendwie hinten, hinterm Vorhang so auf gefühlt 20 Zentimetern Platz quasi so langschleichen, ohne über irgendwelche Scheinwerfer zu fallen, um dann quasi über die Laderampe nochmal irgendwie nach draußen zu kommen. Also das ist tatsächlich irgendwie echt
so schön. Da hat meine Freundin gesagt, du, der Vorhang wackelt. Ich meine, deine Konzertberichte am Anfang, also die Konzertberichte, die du ja halt im ersten Jahr von Alte Bekannte geschrieben hast und auch, ich glaube, in deinem, sozusagen in den Endzügen der Wise Guys angefangen hast, die waren natürlich verblinde, also für mich zumindest halt echt legendär, weil da kamen natürlich auch so manche Zoten zum Vorschein, die der Sehende wahrscheinlich einfach schon durch den Videovlog oder so zu Gesicht bekommen hat. Also das war echt legendär. Da haben wir dann schon manchmal so kräftig gelacht. Das war echt toll. Ja. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Bei den Wise Guys, da warst du ja mal der Jüngste. Jetzt ist der Friedemann bei euch der Jüngste. Gab es da Bedenkenträger aufgrund dieses doch recht hohen Altersunterschiedes?
Ja, also was heißt Bedenken? Aber es war schon ein kurzes Thema, dass man sich irgendwie gesagt hat, der hat ja eine wunderschöne Stimme und ist irgendwie, scheint ein feiner Mensch zu sein, ein feiner Charakter zu sein. Und dann hat man aber kurz natürlich irgendwie zusammen überlegt, ob das ein Problem werden könnte, weil zwischen ihm und Dan liegen ja fast 20 Jahre. Mal eben so von der Hand zu weisen, aber wir haben dann gesagt, dass das irgendwie eigentlich
die Themen, wenn ihr euch jetzt so privat unterhaltet, sind die dann sozusagen doch deutlich anders zwischen sozusagen, ich meine, Friedemann mit Anfang 30 und der Daniel mit 50 und ich meine, da sind ja auch 20 Jahre zwischen und der eine hat Familie, der andere hat noch keine oder ist das, kann man sich da immer irgendwie einigen, weil ihr unterhaltet euch ja auch mal, denke ich.
Und wenn es dann so private Gespräche sind, also auch da findet man irgendwie immer was. Also, ne, unterhält man sich über Musik, man unterhält sich manchmal vielleicht über Sport oder was weiß ich. Also, da, man ist ja auch mit 31, so wie der Friedemann, der ist ja auch keine 15.
Nein, das ist.
Der hat ja in seinem Leben auch schon Dinge erlebt und kann Dinge beitragen. Und da begegnet man sich schon einfach auch auf Augenhöhe.
Das ist schön. Meine Fußball, sagtest du gerade selber, die dürfen weiterspielen, das muss ja eigentlich auch Hohn sein, ne? Also die dürfen spielen und ihr sitzt daheim.
Ja.
Ich meine, selber bist
du. Aber ich meine, die können ja spielen ohne Zuschauer. Das macht denn ja nichts. Das ist jetzt für uns halt blöd.
Ja, das ist.
Und die finanzieren sich ja zum größten Teil selber. Also da fließen ja irgendwie kaum Staatsgelder. So. Also ist klar, schon auch ein paar, aber das meiste nicht. Das ist ja ein eigener Wirtschaftszweig. Also von daher, ja, ich finde es irgendwie eigenartig, dass es erlaubt ist, aber andererseits denke ich mir so, ja, so ein bisschen Brot und Spiele fürs Volk und andere, und die sind halt da in ihrer Blase und da wird ja auch alles getimstet und so. Also ich finde es, da habe ich irgendwie keine große Anti-Haltung zu. So, das ist mir eigentlich egal. So.
Jetzt noch vielleicht die vorletzte Frage. Wo treibt man Musikerkollegen eigentlich auf? Gibt es da bestimmte Suchportale oder wo kriegt man so neue Bandmitglieder her, wenn man sie denn mal braucht?
Ja, es gibt tatsächlich Portale, wo Leute sozusagen sich anbiedern. aber wir haben das jetzt über einen persönlichen Kontakt gemacht, weil wir wollten das auch, wir wollten das ja, bis der Nachfolger klar ist, sag ich mal, unterm Radar machen. Also wir wollten jetzt nicht sagen, Leute, übrigens, der Nils steigt aus und schlagt uns doch mal jemand vor, der den Job machen könnte, weil das wäre in der Zeit von Corona, irgendwie haben wir gedacht, so, das ist keine gute Naht. So, und deswegen haben wir gedacht, dass wir müssen jemanden finden, ohne quasi, dass Leute das noch mitkriegen und erst wenn ein Nachfolger da ist, dann käme sozusagen
Aber es gibt sozusagen Portale, wo man dann auch.
Ja, gibt es, aber die haben wir ja nicht genutzt, sondern wir haben einfach irgendwie. Also, ich meine, es gibt ja auch einfach, nennen wir das Portal einfach Google. Dann kenne ich mich ja so ein bisschen aus in der Kapella-Szene, kenne da viele Bands, viele Leute und habe mich da mal ein bisschen umgehört. Der ein oder andere Veranstalter in Deutschland, der mit mehreren A Cappella-Bands sozusagen was macht, die haben wir auch quasi gefragt, ob sie eine Idee hätten.
Zum Schluss die Frage, gibt es irgendwas, was du sozusagen in dem Fall meinen Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Was ich deinen Hörern mit auf den Weg geben möchte?
Ja.
Lust am Leben nicht verlieren sollen, auch in diesen schlechten Zeiten. Und also wer hat das, um das vom Anfang vielleicht nochmal so ein bisschen aufzugreifen, egal woran man glaubt, ich jetzt in dieser Zeit, fände ich es doch einfach schön, wenn wir alle den Glauben an das Gute im Menschen nicht verlieren würden, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dann würden sich so viele Dinge irgendwie einfach in Wohlgefallen auflösen, wenn wir einfach aufhören, uns gegenseitig Böswilligkeit zu unterstellen, sondern irgendwie einfach den Grundgedanken, dass diese Welt und dieses Leben irgendwie ein schönes ist und jeder sein eigenes irgendwie genießen sollte, ohne sozusagen andere damit zu schaden, dann wäre uns allen schon ein großes Stück geholfen.
Björn, ich danke dir, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns dann mal wieder sehen.
Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf.
Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Alles außergewöhnlich. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen an mich habt, keine Scheu, ich bin auf Facebook erreichbar, schreibt mir einfach in die Kommentare und ich würde mich auch bescheidenerweise über eine schöne Bewertung im App Store freuen. Ganz herzliche Grüße, eure Anita.